Deutschlandfunk Kultur heute.
Good evening from Washington and welcome to this special PBS NewsHour report on a most horrific day in American history.
Ein schrecklicher Tag in der amerikanischen Geschichte. So beginnt Jim Lehrer, der Nachrichtensprecher von PBS News, seine Sondersendung am 11. September 2001. Vor 25 Jahren spielte sich vor den Augen der Welt Terror ab. Wir sprechen gleich über 9/11 und die Nachwirkungen. Außerdem Hermann Hesses Siddhartha als Musical bei der Ruhr-Triennale, der italienische Künstler Maurizio Cattelan in der Neuen Nationalgalerie in Berlin und ein Lyrikfestival im ukrainischen Czernowitz. Am Mikrofon begrüßt Sie Luca Pizzato. Schön, dass Sie zuhören.
Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
Wir werden die verantwortlichen Terroristen jagen und bestrafen, so der damalige US-Präsident George W. Bush, einen Tag nach den Anschlägen des 11. September. Aus Trauer wurde Rache. Fast 3000 Menschen sind bei den Terrorangriffen in New York, dem Pentagon und im Bundesstaat Pennsylvania getötet worden. Über den Tag und das bleibende gesellschaftliche Trauma habe ich mit der Schriftstellerin Katrin Rögler gesprochen. Sie war am Tag der Anschläge in New York wenige hundert Meter vom World Trade Center entfernt. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie sie sich an den 11. September 2001 erinnert.
An eine sehr stressige Zeit, an einen Tag, der ja sehr, sehr viel Bedrängnis auch ausgelöst hat. Wir wurden ja da überrascht, logischerweise, und es war völlig sehr lange sehr unklar, was überhaupt los ist. Es hieß irgendwann, es sind noch 6 Flugzeuge über New York und man sollte die Hochhäuser verlassen. Ich wohnte selber in einem Hochhaus und man ging dann auf die Straße und hat sich dann dort unterhalten mit Nachbarn, mit Leuten aus den Läden. Es war eine sehr unklare Situation und es war auch sehr bizarr, weil es die eigene Wahrnehmung, die ja wir vielleicht von Filmen gewonnen haben, von so Anschlägen oder Katastrophen, auch sehr durchkreuzt hat. Es fing schon damit an, dass das Bild, das ich gesehen habe, viel größer war als die Akustik. Also man hat zum Beispiel die Türme nicht, man hat nicht gehört, wie die zusammenbrechen. Also man hat es nur gesehen oder ganz leise gehört. Ja, das war sehr merkwürdig, weil die Stadt selber so laut ist.
Ja, interessant.
Und dann entstand viel Verständigung mit den anderen Leuten auf der Straße. Das war eine große Erinnerung.
Das heißt, Sie waren zu dem Zeitpunkt der Anschläge in Ihrer Wohnung, haben das dann über die Medien mitbekommen, dass Flugzeuge in die World Trade Center gestürzt sind?
Ja, bizarrerweise durch einen Anruf aus Deutschland, weil jemand, der, also ein Freund, der ja fast zeitgleich davon gehört hat und sofort angerufen hat, was ist da bei euch los? Und ich hatte eine riesige Fensterfront nach Osten und bin dann einfach mit einem Schreibtisch gesessen, habe mich einfach nach vorne gebeugt, nach rechts geguckt und dann diese wahnsinnigen Wolken, Rauchwolken gesehen und war natürlich sehr irritiert. Und danach war aber erstaunlicherweise kaum noch Kommunikation möglich nach Europa, weil die ganzen Leitungen zusammengebrochen sind. Das war so bei der letzte Ruf von zu Hause.
Die Anschläge sind ja quasi vor unser aller Augen abgelaufen. Also in der Live-Berichterstattung, sowohl in den USA als auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern, ist ja der Einschlag des zweiten Flugzeugs zum Beispiel, das Zusammenstürzen der beiden Türme, das ist live im Fernsehen übertragen worden. Wir, die nicht vor Ort waren, erinnern uns auch an den Tag ganz visuell. Wie vermischt sich hier vielleicht auch ein medial vermitteltes Erinnern, womöglich mit persönlichem Erinnern?
Ja, also das Verrückte ist, dass sozusagen außerhalb, das natürlich sehr viel medialisierter wahrgenommen wurde, dass mehr dieses Spektakelbild im Vordergrund war, ein Kalkül der Terroristen. Klar, bei uns hat sich das extrem gemischt vor Ort, eine Alltagssituation mit einer Katastrophensituation. Also das ist mir auch in Erinnerung, dass Leute Hamsterkäufe gemacht haben, aber andere Leute daneben einfach nur eine Geburtstagskarte gekauft haben oder irgendwie, es war nicht so eine eindeutige, man erwartet sich dann immer so eine Eindeutigkeit der Situation von außen und die war gar nicht da. Genauso wie es die Rhetorik von Bush nahelegt, dieses Gefühl der Rache, man muss jetzt Rache üben, das ist natürlich in der Stadt New York überhaupt nicht so gewesen. Was sich dann auch in der Folge gezeigt hat, war so eine Spaltung in Nation und lokal, die Leute in New York, die sehr hilfsbereit waren, die sich sehr gekümmert haben. Es war ja eher eine Situation, wo man Sorge umeinander hatte und sich half und weniger an irgendeine Rache dachte.
Das ging ja ganz schnell auch in der politischen Reaktion, dass von einem auf den anderen Tag Trauer in Vergeltung umgekippt ist. Wir hatten George W. Bush gehört in meiner Anmoderation mit dem Zitat, wir werden sie jagen. Wenn wir auf heute schauen, auf die US-amerikanische Bevölkerung heute, welche Auswirkungen hatte dieses Trauma für die US-amerikanische Bevölkerung bis heute?
Naja, das Gefühl der Verwundbarkeit ist nochmal neu und anders entstanden. Das war ja tatsächlich neu, dass sozusagen auf amerikanischem Boden so ein Anschlag in der Größenordnung stattfindet. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch dann Ängste, die dann schneller geschürt werden konnten. Und es ist klar, wenn man sowas mal erlebt hat, kann man sich vorstellen, dass es wieder passiert. Und ja, wir sehen ja heute, dass wir immer noch nicht von den Folgen des 11. September befreit sind, dass sich diese Geschichte fortschreibt. Wir haben die ganze Geschichte von Guantanamo. Wir haben eine Verstärkung dieses politisch-religiösen Rhetorik in den USA. Wir haben die Arbeit mit dem Spektakel, die uns mehr und mehr zu Leibe rückt in der gegenwärtigen Region.
Die Schriftstellerin Katrin Rögler über die Folgen der Terroranschläge in den USA am 11. September 2001. Mehr Informationen, Zeitzeugenberichte und Hintergründe zu 9/11 hören Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Night, Nacht. So heißt die Ausstellung des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Cattelan ist bekannt für seine Skulpturen und Installationen, die mit schwarzem Humor gesellschaftliche und historische Tabus berühren. Sein Werk ist aber auch genau deshalb umstritten. Der Vorwurf, er schaffe Provokation der Provokation willen. Jetzt bespielt er den verglasten Bau von Mies van der Rohe mit alten und neuen Arbeiten. Simone Reber hat sich die Schau angesehen und gleich zu Beginn des Rundgangs wird klar, Cattelan wird seinem Ruf gerecht.
Der Kleine guckt ein bisschen scheel, das sieht man aber erst auf den zweiten Blick. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan lässt eine kindergroße Hitlerfigur in der Mitte der Neuen Nationalgalerie in Berlin niederknien. Him lautet der einsilbige Titel des Werkes, das nach Demut aussieht. Aber, schreibt der Künstler über sein Wachsgeschöpf,
der Schrecken der Geschichte erscheint verletzlich, fromm, fast harmlos. Das Böse wird gefährlich, wenn es um Sympathie heischt.
Für seine Berliner Ausstellung verleiht Maurizio Cattelan der gläsernen Halle von Mies van der Rohe eine sakrale Aura.
Wir hatten dann alle Werke von Maurizio Cattelan zusammen im Team uns angeschaut und plötzlich kamen zwei Linien hoch, die irgendwie noch nie wirklich ausgestellt wurden.
Sagt die Kuratorin Lisa Botti.
Das eine ist das Thema Deutschland. Es war ihm gar nicht so bewusst, dass er sich mit so vielen Werken und Deutschland auseinandersetzt. Das andere war Religion und Glauben. Also wir standen dann in dieser Halle und dann war plötzlich von Maurizio Cattelan die Idee, ich mache aus diesem Tempel eine Kirche.
Die moderne Architektur wirkt nüchtern und kahl. Graue Gardinen vor den hohen Glaswänden verhindern, dass sich das Getriebe der Stadt in die Ausstellung drängt. Gegenüber dem Eingang am anderen Ende der Halle hängt die Gestalt einer nackten Frau, die mit hölzernen Zwingen in einen Rahmen gepresst ist, als sei sie ans Kreuz genagelt. Vor diesem Bild der leidenden Frau lässt Maurizio Cattelan nun seine kleine Hitlerfigur knien. Aber die Demut des Führers ist nur Pose. Wenn man genau hinschaut, geht sein Blick an der Gekreuzigten vorbei. Die Vergangenheit schleicht sich in vermeintlicher Harmlosigkeit in die Gegenwart hinein. Neid nennt Maurizio Cattelan seine beunruhigende Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. Neid, die Nacht, definiert er so.
Nacht ist, was übrig bleibt, wenn alle Erklärungen nach Hause gegangen sind.
Der Künstler ist zu der Eröffnung seiner Ausstellung nach Berlin gekommen. Für die Fotografen führt er ein kleines Pantomimenstück auf, geschmeidig, gärtenschlank im edelfließenden Anzug. Aber Maurizio Cattelan redet nicht gerne. Seine Kunst bricht sich aus der Sprachlosigkeit ihrer Bahn. Etwas zu eindeutig wirkt die Arbeit, die für Berlin entstanden ist. Ein Holzmodell des Brandenburger Tors bildet den Eingang zur Ausstellung. Purgatory, Fegefeuer heißt das Werk. Hier sollen sich die Guten und die Bösen trennen. Sehr viel stärker sind die unauffälligen Interventionen. Auf und unter dem Dach hocken unzählige Tauben. Erst auf den zweiten Blick sind sie als Kunstwerke zu erkennen. Für die Kuratorin Lisa Botti sind die Vögel ungerührte Beobachter der menschlichen Aktivitäten.
Die Tauben sind für uns wie so eine Präsenz von oben, wie so etwas, was dir eben so ein bisschen im Nacken sitzt. Die haben den Titel People, Leute. Aber es ist vielleicht auch in dieser sehr kontemplativen Ausstellung, die auch vielleicht ein bisschen düster ist, ist sie für mich aber auch so ein bisschen was Hoffnungsvolles, weil ich da natürlich den Heiligen Geist in dieser Form sehe.
Unter dem Blick der Tauben rechts und links der Mittelachse entfalten sich Szenen von der Mühsal des Lebens. Ein Hund, ausgestopft natürlich, hat seine Zuflucht in einer Kanalröhre gefunden. Alle Viertelstunde wird sein Schlaf jedoch gestört, weil die Museumsaufsicht mit einem Hammer auf das Metall schlägt. Auf der anderen Seite hängt ein Pferd, ein Fohlen noch, im schweren Ledergeschirr unter der Decke. Seine Beine sind überlang, als würden sie von der Erdanziehungskraft angezogen und finden doch keinen Boden unter den Hufen. Novecento heißt die Figur, 20. Jahrhundert.
Ein Tier, das mit Bewegung und Stärke verbunden ist, wird zum toten Gewicht. Die Geschichte opfert oft, was sie einst gefeiert hat.
Die Ausstellung befreit den Künstler von dem Image des Scherzbolds, an dem er selbst nicht ganz unschuldig ist. Sie zeigt seine Aufmerksamkeit für die Schwachen, die Unsichtbaren, die Gescheiterten. In seinem Mitgefühl ist Maurizio Cattelan der Religion näher, als es seine rebellische Haltung vermuten lässt.
Simone Reber über die Einzelausstellung des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Im Gegensatz zu Maurizio Cattelan hat Hermann Hesse sehr offen seine Spiritualität demonstriert. In Siddhartha zum Beispiel von 1922 erzählt er die Geschichte des historischen Buddhas. Und zwar den Weg des jungen Siddhartha Gautama zur Erleuchtung. Die Meinungen zu dem Buch gehen auseinander. Die einen halten es für ein Meisterwerk der spirituellen Introspektion. Für andere ist es purer Kitsch. Die belgische Autorin und Regisseurin Lisaboa Ubrechts hat sich die Buchvorlage vorgenommen und daraus kurzerhand ein Musiktheaterstück gemacht. Gestern hatte Siddhartha seine Uraufführung bei der Ruhr-Triennale und Stefan Keim hat das Stück gesehen. Zwischen Kitsch und ernster Adaption. Stefan, wo verortest du diese Inszenierung?
Das ist eindeutig eine ernste Adaption, wobei auch eine sehr freie Bearbeitung, wirklich ein neues Stück von Hermann Hesses, wie ich auch finde, manchmal etwas schwülstiger Sprache, ist wenig übrig geblieben. Es sind klare Sätze und auch die zweite Hauptfigur aus dieser Erzählung ist völlig weg. Es konzentriert sich auf Siddhartha, der hier kein Mann ist. Siddhartha wird gespielt von einer Singer-Songwriterin, Meskere Mees, und sie spielt aber ein eher non-binäres Wesen. Was aber geblieben ist, dieser Weg zur Erleuchtung, und zwar von der Ablehnung der Verantwortung, Chef vom eigenen Dorf zu werden, zu Bettelmönchen in die Stadt und schließlich auf einem Fluss, also der Weg in die Erleuchtung, der wird weiter erzählt und das durchaus sehr ernst.
Ich dachte mir, wenn heute Hesse die Geschichte des Buddha so erzählt hätte, dann wäre sicherlich schnell Kritik laut geworden hinsichtlich kultureller Aneignung oder auch gegen einen exotisierenden Blick auf den fernen Osten. Geht die Aufführung mit solchen Fragen um?
Ich habe mir diese Frage überhaupt nicht gestellt und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist schon in der Musik. Es gibt nämlich eine indische Sufi-Sängerin. Aber bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, sie ist wirklich die einzige Vertreterin so einer typisch indischen Kultur. Ansonsten ist es ein sehr bunt gemischtes Ensemble und ich habe es eigentlich die ganze Zeit so als ein Menschheitsgleichnis gesehen. Also ein Gleichnis auf Spiritualität, das alle angeht und das überhaupt nichts mit irgendwelchen Indienbildern zu tun hat.
Abgesehen von diesem Sufi-Gesang, wie klingt das Stück? Wir haben ja eine experimentierfreudige Komponistin da, Caroline Shaw und den lettischen Rundfunkchor, der auch dabei ist. Wie klingt das Stück?
Auf eine sehr, sehr unterschiedliche Weise. Der lettische Rundfunkchor, der hat zum Beispiel so minimalistische Klänge. Und tritt immer wieder auf und untermalt das. Was mich aber auch extrem berührt hat, das waren Klänge, die dann auch so aus der Welt der Oper kommen. Mhm. was wir hier hören, ist ein Sopranist, Samuel Marinho, also ein Sopranist noch höher als ein Countertenor, der wirklich singt in dieser Lage, wie es früher die Kastraten getan haben. Und er ist einer der beiden Bettelmönche. Der andere, den wir kurz gehört haben, ist Kaspar Clausen und der hat keine ausgebildete Gesangsstimme. Das zusammen aber ihre Dialoge, ihre Duette, finde ich sehr berührend. Und das ist eben auch so Teil dieses Konzeptes, dass es wirklich so ein allumfassendes Menschheitsding ist. Also ist auch die Musik allumfassend, von der Oper bis zum Pop. Es gibt sogar einen Song von ABBA.
Für alle was dabei, also so klingt das zumindest. Lass uns mal über den Ort sprechen. Die Ruhrtriennale findet ja in den ehemaligen Industriehallen des Ruhrgebiets statt. Siddhartha wird in der Maschinenhalle Zweckel im beschaulichen Gladbeck aufgeführt. Wird der Ort hier in die Inszenierung einbezogen?
Ja, das wird er. Und das macht auch wirklich den Rang dieser tollen Aufführung aus, dass es also nicht nur ein Stück ist, das man überall so hin verpflanzen kann, obwohl es natürlich dann auch auf Gastspielreise geht. Sowas geht nur heute mit Co-Produzenten. Aber es ist eine Geschichte, die nur in solchen Hallen funktioniert. Wir haben im Bühnenbild links eine steile Treppe, die Mühen zur Erleuchtung. Auf der anderen Seite so eine geschwungene Rampe, das ist die Stadt, die Leute haben es etwas einfacher. Und dann wird aber auch die Halle draußen bespielt und am Ende geht eine Tür auf und im Moment der Erleuchtung geht Siddhartha nach draußen. Am Anfang haben wir auch das Licht der untergehenden Sonne mit drinnen erlebt. Also das ist wirklich das, wofür die Ruhrtriennale steht, eine Kreation, ein Miteinander der unterschiedlichsten Künste an einem wieder einmal unvergesslich bespielten Ort.
Also das lässt sich also nicht einfach wiederholen, oder?
Es lässt sich nicht wiederholen, es lässt sich nur an anderen Orten wieder im Prinzip neu inszenieren, sogar in Gladbeck, wenn die Sonne nämlich mal nicht zu sehen ist und es bedeckt ist, muss das Licht anders eingestellt werden. Also jeder Abend ist eine neue Erfindung.
Sagt Stefan Keim über die gestrige Uraufführung von Siddhartha bei der Ruhrtriennale. Vielen Dank. Für Hermann Hesse war Lyrik die höchste literarische Form. Gedichte waren für ihn, wie er einmal geschrieben hat, eine Entladung, ein Ruf, ein Schrei, eine Reaktion der erlebenden Seele. Gedichte also als Katharsis, als Kanal emotionaler Verarbeitung. Für so manch ukrainischen Schriftsteller bietet die Poesie genau das. Ein Weg, mit dem aktuellen Krieg im eigenen Land umzugehen. Mit Worten, das Erlebte auf dem Schlachtfeld verarbeiten. Beim Lyrikfestival in Czernowitz in der Westukraine kommen seit 2010 ukrainische wie auch internationale SchriftstellerInnen zusammen. Und Stefanie von Oppen hat mit ihnen über die Kraft der Worte in Kriegszeiten gesprochen.
Ein echter, großer, gnadenloser Krieg, blutiger Krieg. Und so sehr wir uns an ihn gewöhnt haben, so erschreckend klingt es noch immer. In meinem Land herrscht Krieg. Ich bin Soldat in diesem Krieg. Ich bin einer von denen, die eine Waffe in der Hand haben. Und diese Waffe kann töten, Feinde töten.
Musik für einen Soldaten heißt das Memoir von Artem Tschech. Erschütternde Inneneinsichten eines Schriftstellers, der schon 2014 im Donbass gekämpft und sich nach der Vollinvasion wieder freiwillig an die Front gemeldet hat.
Die Sache ist die, dass wir Soldaten und die Ukrainer insgesamt keine andere Wahl haben, als zu kämpfen. Mein Buch handelt von den inneren Erfahrungen eines Menschen, der den Krieg nicht liebt und auch die Armee nicht liebt. Aber ehrlich gesagt kenne ich in meinem gesamten militärischen Umfeld niemanden, der die Armee lieben würde, der kämpfen wollte oder dem das Freude bereiten würde. Wir haben einfach keine andere Wahl.
Artem Tschech ist einer der Stars auf dem Meridian Lyric Festival. Der Saal im Bartka Kulturzentrum ist überfüllt, das Publikum vorwiegend unter 30. Tschech hat einen neuen Roman dabei, Das Krankenhaus des heiligen Pantelon, über einen Künstler, der angeblich im Krieg gefallen sein soll, das erfährt und dann ein Spiel daraus macht. Artem Tschechs Verlegerin ist die 32-jährige Evgenia Lopata.
Ich habe an seinem Manuskript gearbeitet und er schrieb mir ein SMS: Du, ich gehe jetzt mal zu einer Operation und ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Also falls ich nicht mehr mit dir spreche, nimm einfach dieses Manuskript als Endversion.
Evgenia Lopata leitet nicht nur den Czernowitzer Meridian Verlag, sondern auch das gleichnamige Festival. Das Festival war immer ein europäisches. Die Gelder kommen maßgeblich aus Deutschland und Österreich.
Wir haben bewusst Lesungen gemacht an den Orten, die unsere Geschichte repräsentieren. Und in den Zeiten dieses großen Krieges ist es unmöglich, diesen kulturellen Spaziergang wiederzumachen.
Czernowitz, ganz im Westen der Ukraine, gilt als fast sicher. Eine sehr lebendige und auch wegen seiner Universitäten auffallend junge Stadt. Die Sandsäcke vor den Kellerfenstern, die strikte Sperrstunde ab Mitternacht und die Gedenkstätte für gefallene Tschernowitzer vor einer hohen Wand, die mit einer Plane in Gelb und Blau bespannt ist, lassen den Krieg allerdings nicht ganz vergessen. Umso wichtiger ist die Literatur und besonders Lyrik für uns, sagt Autor Dron aus Lviv, Lemberg. Auch damit wir uns weniger einsam fühlen, schreibe er Gedichte. Der gläubige Katholik hat ein Gedicht über die Liebe im Krieg geschrieben. Er hat es in Anspielung auf das Neue Testament Brief an die Korinther genannt. Und es endet so:
Die Liebe versagt niemals. Wo es Erkenntnis gibt, wird sie verschwinden. Denn manchmal, wenn das Geschützfeuer verstummt ist, schließen Freunde die Augen der Geliebten, wickeln sie in Schlafsäcke und tragen sie davon und geben sie an die Lebenden weiter.
Auch Arthur Drohn ist Soldat geworden, hat einen Angriff der Russen schwer verwundet überlebt, bei dem 4 seiner Kameraden getötet wurden. Über seinen bisher nur auf Ukrainisch erschienenen aktuellen Roman sagt die Grande Dame der ukrainischen Literatur, Oksana Sabushko, es sei eine neue Version des berühmten Antikriegsbuchs von Oskar Maria Remarque.
This is im Osten nichts Neues.
Das ist im Osten nichts Neues des 21. Jahrhunderts. Was großartig ist an dieser neuen Generation, sie schreiben sehr gute Lyrik und sehr gute Sachbücher. Und sie bemühen sich um eine völlig neue Sprache. Eine Sprache, die zum Informationszeitalter passt. Und Arthur Drons Buch ist ein sehr gutes Beispiel für diese neue Sprache,
sagt die ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabushko im Beitrag von Stefanie von Oppen. Das Lyrikfestival Meridian in Czernowitz ist gestern zu Ende gegangen. Lange sah es so aus, als könnte das geplante NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg den Sparzwang des Bundes zum Opfer fallen. Nun kommt aber offenbar doch Bewegung in das Projekt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten könnten im kommenden Jahr rund 6,2 Millionen Euro aus Haushaltsmitteln zur Verfügung stehen, die nicht ausgegeben wurden. Das geht auch aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums an die Grünen-Abgeordnete Marlene Schönberger hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Das Geld ist noch nicht ganz sicher. Der Übertrag ins nächste Haushaltsjahr muss vom Finanzministerium genehmigt werden. Für Schönberger trotzdem ein Erfolg mit Abstrichen.
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass jetzt doch noch Haushaltsreste für den Aufbau der Trägerstiftung für das NSU-Dokumentationszentrum zur Verfügung gestellt werden sollen. Aber der Umgang der Bundesregierung mit diesem wichtigen Vorhaben, NSU-Dokumentationszentrum, der ist und bleibt beschämend. Erst gab es die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, dann wurden die Mittel gestrichen und jetzt gibt es doch eine Kehrtwende. So geht man einfach mit einem ganz zentralen Ort der Erinnerung und der Aufarbeitung nicht um.
Wie und wann das Dokumentationszentrum tatsächlich gebaut wird, das bleibt erstmal offen. Die Stadt Nürnberg und Angehörige der NSU-Opfer erklärten gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, über die neuen Pläne bislang nicht informiert worden zu sein. Der Künstler Gerhard Richter bekommt einen Kunstpavillon in Katar. Heute wurden die Pläne für den sechseckigen Bau in Doha vorgestellt. Im Inneren soll Richters großformatige Strip-Paintings stehen, ein Strip-Tower und Spiegel. Das Ganze wird zu einem begehbaren Gesamtkunstwerk, so die Planung. Die Idee dazu, so Richter, sei bereits bei einem Besuch in Doha 2013 entstanden. In den geometrischen Mustern seiner Arbeiten sieht er Parallelen zur islamischen Ornamentik. Doha sei deshalb für ihn der richtige und einzige Ort für diesen Pavillon. Das kann man natürlich auch kritisch sehen. Katar investiert seit Jahren massiv in internationale Kunst und holt dafür prominente westliche Künstler und Architekten ins Land. Gleichzeitig ist die Menschenrechtslage problematisch. Kann man also auch Artwashing nennen. Der Richter-Pavillon soll dauerhaft im Park des Museums für islamische Kunst stehen. Die Musikwissenschaftlerin Christina Siegfried erhält den internationalen Heinrich-Schütz-Preis 2026. Siegfried leitete von 2009 bis 2025 das Heinrich-Schütz-Musikfest und machte daraus ein international anerkanntes Festival. Zum 350. Todestag von Schütz vor 4 Jahren brachte sie es auf 199 Veranstaltungen und mehr als 25.000 Besucher und machte nicht nur den Barockkomponisten vielleicht ein bisschen bekannter, sondern auch die Stadt Weißenfels, in der Schütz fast ein Vierteljahrhundert lebte. Verliehen wird die schicke silberne Ehrenmedaille am 7. Oktober in Dresden.
Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das war's auch schon von Kultur heute. Im Anschluss hören Sie die Nachrichten und danach die Informationen am Abend. Die Kolleginnen blicken auf das Ende des Parteitags unter anderem und das Vorrücken der Houthi-Miliz. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Schönen Abend und gutes Weiterhören.